Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Männer, die weinen. Ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen, die sich diesen Podcast gerne mal anhören. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Felix. Mein Name ist Konstantin. Hallo Felix, wie geht's dir?
Hallo Konstantin. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Es ist kalt geworden jetzt in letzter Zeit.
Es ist so richtig November,
ja,
oder?
Ja, genau, der Spätherbst.
Es wird nicht richtig hell, es ist sofort wieder dunkel. Hm. Jetzt gerade graut es auch wieder sehr draußen. Es ist eklig. Umso wichtiger, dass wir uns in unserem Podcast miteinander beschäftigen und reden und den Kontakt zur Außenwelt, sei es auch in digitaler Form, nicht verlieren. Hm. Ich möchte vorweg ein und zwei Disclaimer setzen. Wie ihr vielleicht schon hört, bin ich immer noch etwas angeschlagen. Letzte Woche konnten wir ja auch nicht aufnehmen, weil es mir nicht gut ging. Ich bin einfach erkältet. Ich denke, ich habe keine Corona-Infektion, kein Covid-19. Das betrifft jetzt aber auch meine Stimme. Ich bin ein bisschen kratzig und ein bisschen nasal. Ist eben so. Können wir nicht ändern. Ja. Wenn es euch stört, dann schalt doch aus jetzt hier. Tschüss, Wiedersehen. Nein, bitte bleibt dran und hört zu. Felix redet heute vielleicht einfach ein bisschen mehr. Dessen Stimme ist so ölig und wohlklingend wie eh und je.
Ölig?
geölte Stimme.
Okay.
Als hättest du Olivenöl getrunken vorher.
Ja, wer weiß.
Um das Ganze ein wenig smoother zu machen. Der zweite Disclaimer ist die heutige Penisfolge. Die heutige Penisbehandelt-Folge. Die heutige Folge behandelt Penisse. Wer jetzt abgeschreckt ist und denkt, oh Gott, nach dieser Folge weiß ich alle Details über Konstantin und Felix Penisse. Das betrifft vor allem meine Verwandten, die diesen Podcast hören. Seid unbesorgt. En Detail werden wir nicht auf unsere eigenen Genitalien eingehen, sondern das ganze Thema etwas genereller anfassen. Und dementsprechend seid unbesorgt, diese Folge ist auch für Menschen mit gesteigertem Schamgefühl gegenüber männlichen Genitalien perfekt geeignet.
Ja.
Das war der zweite Disclaimer.
Sehr gut.
Triggerwarnung für alle mit Penisphobie.
Hahaha. Mag es geben. Wird's bestimmt geben. Gibt bestimmt Menschen mit Penisphobie.
Auf. Unsere Sprache ist heute ein bisschen eingeschränkt. Ja, Felix, fangen wir doch erstmal so an wie immer.
Ja.
Wie geht's dir? Wie war die Woche? Wie waren die Wochen? Es war eine Weile, die wir uns nicht mehr gesehen haben. Wie ist es dir ergangen? Hattest du Angst? Hast du geweint? Wie war es denn so?
Es geht mir ganz gut. Komme langsam wieder so ein bisschen in den Tritt mit Dingen. Ich war beim Friseur, habe mir das erste Mal seit knapp 8 Jahren, glaube ich, mal wieder einen Kurzhaarschnitt verpassen lassen, ordentlichen.
Es sieht sehr gut aus, People.
Oh, dankeschön.
Felix ist schnieke vom Mikrofon gerade.
Weil mich einfach auch in relativ kurzer Zeit unabhängig voneinander irgendwie Leute darauf angesprochen haben. Also nicht im Sinne von, du siehst jetzt scheiße aus, sondern irgendwie haben die Bilder von mir gesehen mit kurzen Haaren und meinten so, oh, das stand dir aber auch richtig gut. Und dann dachte ich so, wenn das die Leute alle unabhängig voneinander sagen, ja, die haben sich ja nicht abgesprochen miteinander, dann ist da vielleicht
haben
was dran. Ich habe meine Haare auch gespendet, das kann ich jedem nur raten, der längere Haare hat und drüber nachdenkt, die vielleicht irgendwie loszuwerden. Ab 25 Zentimeter darf man die spenden an Deutsche Krebshilfe. Und die machen dann daraus oder lassen daraus Perücken machen für Menschen, die aufgrund einer Krebstherapie oder einer Chemotherapie oder Bestrahlung keine eigenen Haare mehr haben. Und dann dachte ich, dann leben meine Haare weiter auf dem Kopf eines anderen Menschen, der sie auch einfach mehr gebrauchen kann als ich. Denn ich habe mich ja um meine Haare auch nicht so viel gekümmert. Das war schön. Ich habe geweint. Zweimal. Und zwar einmal habe ich geweint da habe ich diesen sehr schönen Film geguckt, Your Name heißt der, ist so ein Anime-Film von 2018, glaube ich. Und da geht's um Dinge, die ich jetzt gar nicht länger ausführen will, aber es ist eine Romanze so, aber eine ziemlich schöne, eine ziemlich gut geschriebene, ein bisschen übernatürlich. Hat so leichte Studio Ghibli-Vibes, obwohl es von denen gar nicht ist, ja. Das war einfach sehr schön und sehr herzergreifend und das hat mich sehr berührt, da habe ich geweint und ich musste tatsächlich weinen, als ich auf Twitter, und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, einfach weil der Grund so komisch ist.
Ach Quatsch.
Pass auf, und zwar habe ich auf Twitter die Thanksgiving-Botschaft von Joe Biden gesehen, wo er sagte, ja, und normalerweise fahren ich und meine Familie immer zum großen Thanksgiving nach Nantucket. Dieses Jahr werden wir das nicht tun. Es sind viele Menschen dieses Jahr gestorben. Und er erzählt so, und das ist eigentlich sehr pathetisch, auch mit so pathetischer Musik, aber irgendwie hat es mich abgeholt. Ich weiß nicht warum. Ich mochte es, und dann hatte ich ein bisschen ein Tränchen im Auge, wo ich so dachte, ach, guck mal. Staatsmännisch ist er ja aus. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Also,
ach, ist doch völlig in Ordnung.
Gibt viel zu kritisieren an dem Mann, aber besserer Präsident als Donald Trump wäre ja auch fast jeder gewesen, inklusive Elmo aus
der Sicht. Vor allem auf dem Empathie-Level. Also. Ja, das stimmt.
Genau. Angst hatte ich bedingt immer dann, wenn ich Sport gemacht habe, aber ich stehe das mittlerweile eisern durch und mach weiter Sport, weil es ist nur in meinem Kopf, ich bin einfach erschöpft, ich bin die Belastung nicht mehr gewohnt, ich komme da durch. So.
Ja, sehr schön, dass du dir diese Botschaften selber mit auf den Weg gibst.
Ja.
Solange es nicht toxisch ist, ist es durchaus erwünscht und positiv, das auch,
wenn ich merke, es geht gar nicht,
selbst zu sagen.
Ja, wenn ich merke, es geht gar nicht mehr wie heute, dann höre ich halt auf. Also ne, heute habe ich paar Squats gemacht so und dann war aber relativ schnell irgendwie der Ofen aus und dann dachte ich, nee, komm, ist gut jetzt, deine Beine sind
dann halt, ist er aus.
Man geht ja nicht. Ich gehe ja nicht.
Genau. Ne?
Und dann ist das halt so. Genau, wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen in der Zeit, abgesehen vielleicht von deiner Erkältung, die ja was nicht so schön ist?
Oh, ich habe immer so ein schlechtes Mittelding aus Kurz- und Langzeitgedächtnis. Irgendwie, wenn du mich fragst, was vor 3 Wochen ist, bin ich so, habe ich gelebt und saß wahrscheinlich mal auf dem Fahrrad, habe gearbeitet und keine Ahnung. Nee, mir ging es tatsächlich eher nicht so gut. Bedingt aber vor allem dadurch, dass ich krank wurde. Ich meine, dass vor 2 Wochen die Woche relativ stressig war und ich gefühlt einfach für nichts Zeit hatte, wie das unter der Woche eben so ist. Und dann bin ich pünktlich zum Wochenende krank geworden. Das ist bei mir ganz typisch. Ich hebe mir die Erkrankung immer für meine freien Tage auf. Ich bin gerne mal im Urlaub krank oder an meinem Geburtstag. Nur nicht unter der Woche, wenn man sich krank schreiben lassen könnte. Das war diese Woche dann allerdings anders. Ich bin ja pünktlich zur Podcast-Aufnahme so krank gewesen, dass ich wirklich auch nicht mehr in der Lage war, mich vors Mikrofon zu setzen und eine Folge mit dir aufzunehmen, weil ich auch permanent schlapp war. Also es war eine klassische, ich habe relativ schnell erkannt, dass es meine klassische Infektionserkältung ist, die ich so 1-2 Mal im Jahr habe. Ich bin nicht besonders viel krank, aber das ist eben immer so. Und die läuft so einmal durch. So fängt an in der Nase mit Schnupfen und dann hast du Halsschmerzen. Dadurch, dass die Nebenhöhlen entzündet sind bei mir immer sofort, kriege ich dann Kopfschmerzen. Und ich hatte jetzt kein Fieber, ich hatte keinen Geschmacksverlust, ich hatte, weiß ich nicht, keine typischen Corona-Symptome. Ich habe mich auch nicht testen lassen, denn dann bist du gleich 2 Wochen weg, weil du in Berlin so lange auf dein Ergebnis warten musst. Das kann ich meiner Kita im Moment nicht antun. Und gleichzeitig durch dieses Gefühl, dass bei uns gerade sowieso krankheitsbedingt sehr viele Menschen fehlen im Betrieb, hat das für mich ein unheimliches Druckgefühl erzeugt, wieder gesund zu werden, was den gegenteiligen Effekt hatte. Und ja, es war keine besonders schöne Zeit. Ich war dann 3 Tage krankgeschrieben noch, also habe mich 3 Tage krank gemeldet für die Arbeit, habe diese Woche dann auch nur 2 Tage gearbeitet. Und das war trotzdem schon zu viel. Also ich habe immer noch dieses toxische Verhalten, dass ich nicht wieder zur Arbeit gehe, wenn ich gesund bin, sondern ich gehe zur Arbeit, wenn ich so 55% Health wieder habe. Ja, wenn man sich so in Videospiel-Mentalität vorstellt, wenn meine Gesundheitsleiste so gelb geworden ist, dann gehe ich wieder, wenn sie nicht mehr rot ist. Und das war zu früh und das hat mich auch sehr belastet. Und ich war gestern nach einem Arbeitstag und dann kam meine Freundin, war noch da, sind wir zusammen einkaufen gegangen. Also nach Arbeiten und Einkaufen war ich einfach erledigt. Ja, manchmal sind die normalen, einfachen Dinge auch total anstrengend und ich war komplett fertig. Heute ist der erste Tag, wo ich mich wieder halbwegs lebensfähig fühle, wo meine Gesundheitsleiste wieder grün geworden ist.
Heute ist deshalb der erste ist es auch Tag, umso schöner, an dem ich mich offiziell gesund fühle.
Gesund fühle. Ja. Wunderbar. Ich hoffe, irgendwer versteht diese Referenz. Mhm. Naja, auf jeden Fall war ich trotzdem natürlich zwischendurch angeschlagen, mental, traurig. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich geweint habe. Ich war aber mehrmals kurz davor, weil ich mich einfach so miserabel gefühlt habe. Ja. Und ich habe ein sehr trauriges Buch gelesen. Konstis Buchtipp der Woche, neue Rubrik, wie immer, jede Folge eine neue Rubrik, wir ziehen einfach eiskalt durch, ihr wisst, ist diese Woche Ein wenig Leben von Hania Yanagihara, das werde ich nicht nochmal wiederholen, googelt es selber, es ist sehr populär, begleitet die Lebensgeschichte von 4 befreundeten Männern von frühen College-Tagen bis zum bitteren Ende, es ist 900 Seiten dick. Ich bin jetzt so auf Seite 300 ungefähr und es ist bis jetzt schon unglaublich dramatisch gewesen, behandelt auch triggernde Themen wie Selbstverletzungen, psychische Erkrankungen und ganz schwierig, also alles sehr vulnerable männliche Hauptpersonen, genau mein Ding. Und die stellen sich so schwerwiegende Lebensfragen immer wieder. Also das ist jetzt nicht so pathetisch formuliert, aber das ist schon so das Thema des Buches. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich sehr viel reflektiert habe und überlegt habe, na, wie läuft's denn gerade so, was steht mir so im Weg? Möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es hat mich sehr nachdenklich gestimmt und auch nachhaltig beeinflusst in manchen Tagen, sodass ich sehr melancholisch war, sehr nostalgisch manchmal auch und nicht zwangsläufig in einer guten Tagesstimmung war. Ich habe aber trotzdem keine richtige Angstattacke dadurch gehabt und auch nicht geweint tatsächlich diese 2 Wochen. Mhm. Vielleicht ist es mal wieder nötig. Vielleicht kommst du genau dann, wenn ich damit rechne, siehe Twitter oder sonst was. Ja. Tja, Aber nun genug unseren Stimmungen nachgehangen. Denn es gibt ein sehr wichtiges und ernstes Thema heute, eines, das eigentlich auf der Hand lag. Shoutout an meinen Freund Timo an dieser Stelle, der uns das einfach ganz frech vorgeschlagen hat. Wir sollen doch mal über Penisneid sprechen. Und dann haben wir das irgendwie so ein bisschen aufgeholt und waren Penisneid, okay, ist das nicht so ein freudscher Begriff? Ist das nicht irgendwie ein bisschen misleading? Und dann kam er drauf, ja, warum reden wir nicht einfach über den Penis an sich? Jetzt fragen sich vielleicht einige Menschen, Penis, was ist das? Kein Problem, wir haben ja auch eine Aufklärungsfunktion in dieser Folge. Deshalb möchte ich euch jetzt erklären, was ein Penis ist. Als Penis, indogermanischer Wortstamm, lateinisch Penis, Schwanz, männliches Glied, vergleiche griechisch peos, Plural Penes oder auch Penisse, fachsprachlich auch Membrum virile, in Klammern männliches Glied, bezeichnet man das Begattungsorgan männlicher Tiere bei Arten mit einer inneren Befruchtung. Der Penis dient zur Übertragung der Spermien in den weiblichen Geschlechtstrakt und der Ausscheidung des Harns. Er ist vor allem bei landlebenden Tierarten sowie bei Sedimentbewohnern ausgebildet. Die Penes verschiedener Tiergruppen sind untereinander nicht homolog, sondern im Laufe der Evolution mehrfach unabhängig voneinander entstanden. Der Penis des Menschen entspricht in seiner Anatomie und Funktion dem typisch aufgebauten Penis der Säugetiere. Als Phallus ist er in vielen Kulturen ein bedeutendes Fruchtbarkeitssymbol. Nun, soweit dazu. Das ist ein Penis, doch er heißt nicht nur Penis. Vielleicht ist er euch in eurem Alltag schon mal unter anderen Begrifflichkeiten begegnet. Felix, fangen wir doch mal an. Was kennst du noch für Wörter für Penis?
Aal.
Dann mache ich doch mal weiter. Apparat.
Babymacher.
Banane.
Bohrer.
Bolzen.
Ding-Dong.
Dödel.
Drittes Bein.
Einspritzpumpe.
Fleischpeitsche.
Flöte.
Gehänge.
Gemächt.
General.
Glied.
Goldfinger.
Gürkchen.
Hammer.
Johannes.
Joystick.
Kindermacher.
Kolben.
Kronjuwelen.
Lanze.
Latte.
Liebesknochen.
Liebesstängel.
Lingam.
Lollipop.
Longdong.
Lötkolben.
Rümmel.
Lurch.
Lusthammer.
Luststeer.
Lustschlauch.
Luststab.
Nudel.
Phallus.
Pipan.
Pillermann.
Pimmel.
Pinsel.
Pipimann.
Prügel.
Puller.
Riemen.
Rohr.
Rüssel.
Rute.
Salami.
Schlauch.
Schniedel.
Schniedelwutz.
Schniepi.
Schwanni.
Schwanz.
Schwengel.
Schwert.
Stamm.
Ständer.
Willi.
Zauberstab.
Zepter.
Zipfel. Boah. Wir haben, das reicht dann auch, glaube ich. Ja,
wir haben das gegoogelt. Ich wünschte, wir hätten es nicht getan. Aber vielleicht ist das ein humorvoller und lustiger Einstieg in ein auch wirklich relevantes Thema, einfach auch für die männliche Psyche und die männliche Selbstwahrnehmung.
Ja, es ist absolut überfällig, dass wir, also es ist eigentlich verrückt, dass wir jetzt erst darüber sprechen. Wir sprechen über all diese Begrifflichkeiten vereint in dem Wort Penis. Wir sprechen über Penisse.
Ja.
Wir haben beide einen Penis.
Das ist richtig.
So, er ist ein unausweichliches Thema im Leben eines Mannes.
Ja.
Und wir sind ihm, ja, also es gibt auch sicherlich eine Sozialisation mit diesem Thema, die in jedem Leben unterschiedlich auch erfolgreich und glanzvoll verläuft. Ja, Felix, wann hast du dich das erste Mal mit deinem Penis auseinandergesetzt?
Das ist eine richtig gute Frage.
Oder was sind so Erinnerungen in deiner persönlichen Auseinandersetzung mit deinem Penis?
Also ich glaube, das ist natürlich, man hat als Kind, stellt man das erste Mal fest, dass es irgendwie anatomische Unterschiede gibt zwischen wie sagen wir es dann, die korrekteste Ausdrucksweise wäre, glaube ich, einfach assigned female at birth und assigned male at birth, also den jeweils zugeteilten Geschlechtergeschichten. Aber es gibt halt anatomische Unterschiede in den menschlichen Körpern und manche menschliche Körper haben Penisse und andere haben die nicht. Und das ist das erste Mal, wenn einem auffällt, das ist vielleicht was Besonderes, weil das ist auf einmal ein Unterscheidungsmerkmal. Und dann bekommt man relativ schnell eben, was bekommt man anerzogen? Man bekommt anerzogen, dass man nackt nicht durch die Gegend läuft, weil der Schambereich ist nicht, nein, der ist tabu, darf man nicht. Badehose, Unterhose ist okay, so, ja, aber nein, der Schniepi, der darf nicht raushängen, das ist nicht gut.
No.
Das heißt, man hat dann gleich so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Also man denkt sich so, oh, das ist irgendwas Schlimmes, was so zwischen meinen Beinen hängt und ich weiß nicht genau, wohin damit und was man damit so macht. Und dann, ich glaube, im Rahmen von Sexualkundeunterricht habe ich mich damit das erste Mal irgendwie auseinandergesetzt, weil ich relativ früh Sexualkundeunterricht hatte, in der 4. Klasse in der Grundschule. Und wir haben unglaublich viel Anatomie gemacht, was ich rückblickend betrachtet total bescheuert finde, weil mich das null interessiert hat in dem Alter. Aber da habe ich mich, glaube ich, das erste Mal auch so damit auseinandergesetzt. Ach so, dafür ist der da, das kann der sein und irgendwie. Und ich weiß noch, was mich nachhaltig traumatisiert hat, glaube ich. Sie haben uns so ein Bild gezeigt von einem nackten Mann mit einem so halb irrigierten Penis. Und der war so, ja, und das war halt so. Ne, so nach Motto, das wird jetzt Anatomie. Und es war auch ein nüchternes Bild, das war jetzt nicht irgendwie pornografisch oder irgendwas, das hat mich auch nicht gestört, dass es ein nackter Mann war, das habe ich schon mal gesehen in meinem Leben. Nur, dessen Penis war so schief, so kurvig, ja. Und das war das erste Mal, wo ich so dachte, oh nein, was, wenn mein Penis auch kurvig wird später?
Ja, ist das in Ordnung?
Ist das in Ordnung, ist das falsch?
Sehen alle Penisse gleich aus?
Genau, sehen alle Penisse gleich aus. Wo ist der Unterschied zwischen meinem Penis und jemand anderes Penis? Was ist?
Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ja. Sind die alle gleich?
Genau.
Ja.
Das ist so die Fragen, die man sich dann stellt. Und wenn man dann größer wird, ne, wird man natürlich mit einer ganzen Peniskultur erschlagen.
Ja. Ja.
Also man merkt das an so Sprüchen wirklich zum Beispiel. Ich habe da neulich drüber nachgedacht, auch in der Vorbereitung auf diese Folge, ne, wie allgegenwärtig das ist. Was weiß ich, du hörst ein lautes Auto durch die Stadt fahren. Irgendeiner sagt immer irgendwas zur Penisgröße des Autofahrers. Oder? Ja. Irgendjemand immer. Und es ist so lustig, weil es halt so allgegenwärtig dieses, das ist ein Mann mit einem großen Auto, der laut Auto fährt.
Er muss einen kleinen Penis haben.
Ganz genau.
Denn aber er ist auch in so Beleidigungen, Mann. Ne? Auch in männlichen Beleidigungen. Ich kenne tatsächlich Menschen, die andere Autofahrer, wenn sie männlich sind, als du Pimmel bezeichnen, ungelogen.
Ja, aber das ist auch wirklich
aber so. Aber auch sowas wie du Wichser, du Schlappschwanz, das bezieht sich ja auf das männliche Genital. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch mich die meiste Zeit meiner Jugend eher in so einem abfälligen, negativen Kontext mit Penissen auseinandergesetzt. Also auch im Alltag begegnet dir das als Schimpfwort, du wirst darauf reduziert oder du erhebst dich damit über andere. Ja, also jetzt nicht unbedingt ich, aber andere Menschen geben mit ihrem riesigen Penis an oder sind auch gegenüber Frauen total herablassend, weil sie auf ihre Penisgröße verweisen. Das ist total absurd. Genau, und ich habe ja nun auch beruflich mit sowas zu tun, wie ganz früher Vermittlungen im Kontext Sexualaufklärung gegenüber Kindern. Mhm. Und ich habe, um das mal zusammenzufassen, was du jetzt auch so gesagt hast, ich habe den Eindruck, dass das ganze Thema, auch wie erklären wir Kindern die Funktion ihrer Genitalien etc., dass das ganze Thema total uneinheitlich und unbeholfen ist. Niemand weiß so richtig, wie man mit Kindern oder auch Jugendlichen, wie man vernünftig über Penisse spricht, über Vulven spricht, über Sexualität. Es gibt keine einheitliche Herangehensweise an das Thema, wenn du nicht Glück hast und da sitzt irgendwie ein ausgebildeter Sexualpädagoge oder eine Sexualpädagogin. Es ist total unbeholfen, es fängt nicht richtig die realen Interessen von Menschen ein. Und so war es definitiv auch bei mir. Ich hatte auch so in der dritten Klasse so einen Sexualkunde-Anatomie-Unterricht, wo ich dann die einzelnen Bestandteile vom Penis benennen musste, auch in der Klausur, weiß ich nicht, da lernst du, das ist ein Schwellkörper und so. Aber genau solche Fragen einfach, wem stellst du solche Fragen in Bezug auf deinen Penis? Wie groß ist denn so ein Penis, wenn ich ausgewachsen bin, in Anführungszeichen? Ja. Ist es schlecht, wenn das nicht so ist? Keine Ahnung. Oder auch solche Sachen wie, es gibt beschnittene Penisse, es gibt Penisse, die sind nicht beschnitten. Was bringt das für Fragen mit sich? Ja, also funktioniert das beim Sex dann trotzdem noch irgendwie gleich oder muss ich da mit Vorhaut auf was anderes achten als jemand, der nicht beschnitten ist und überhaupt? Und ne, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber das größte Thema in Bezug auf Penisse, was auch so viel mit Scham zu tun hat, ist auf jeden Fall die Größe, denke ich. Ja. Also ich erinnere mich auch an solche Erfahrungen wie dass das Duschen bei so jugendlichen Jungs auch immer total das große Ding war, niemand durfte gucken und wenn dann doch geguckt wurde, dann war derjenige sofort schwul oder keine Ahnung, der Penis durfte auf keinen Fall gesehen werden, der wurde akribisch versteckt und das war ein ganz großes Schamthema und
das ist mir lange nachgehangen. Zum
Mobbing geführt und ich weiß, dass ich mich, weiß ich nicht, bis 20 habe ich bestimmt nicht gern geduscht mit anderen Männern irgendwie so in Sichtweite, zumindest so riesengroßes Thema, ganz schwierig.
Ging mir ähnlich, also auch als ich dann irgendwie angefangen habe, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen oder sowas, ne, stand ich dann auch in den Duschen und war so, ich dusche jetzt wenn keiner da ist, wenn kein anderer da ist. Und wenn dann einer kommt, dann drehe ich mich wenigstens mit dem Rücken zu ihm hin. Und heute bin ich da sehr viel entspannter, wo ich mir so denke, nun gut, ich bin vom Körperbau her oder von, ne, so, ich hab halt einen Penis, ich sehe halt aus wie ein 25 Jahre alter Mann. so aussieht, ja, wenn er nackt ist. Da ist nichts Besonderes. Also ich finde, also mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden, irgendwie, dass mein Körper nichts Besonderes ist in dem Sinne, weil der sieht halt aus, wie andere Körper auch aussehen, nur halt in seiner individuellen Ausprägung. Genau.
Es ist alles okay mit diesem Körper. Es ist dein Körper.
Ja. Mittlerweile kann ich auch saunieren gehen. Hätte ich mir früher auch gar nicht zugetraut. Hätte ich gedacht, oh nein.
Ja, also man merkt, das Thema Penis ist mit einer ganz großen Scham belastet und da gibt es so ein massives Ungleichgewicht zwischen erstmal angeben und den Penis als Mittel zum Angeben benutzen, aber dann in der Realität total, in Anführungszeichen, ja, schon wieder so eine Redewendung, ne, den Schwanz einziehen.
Ich glaube, das hat mit Hunden zu tun, tatsächlich.
Ich weiß, aber trotzdem ist es ein schlechter Wortwitz. Genau, aber dann also wirklich so klein beigeben und doch ganz schüchtern irgendwie in die Dusche reinhuschen und das ganz unangenehm finden. Ja. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, die gesellschaftliche Rolle des Penis im Leben von Männern. Und da ist das größte Ding, wie gesagt, die Größe an sich. Also ich glaube, die meisten Männer machen sich Gedanken zum Thema, ist mein Penis groß genug und was ist, wenn nicht und wie ist das überhaupt? Wir haben uns die Studienlage angeguckt und haben uns mit der Durchschnittslänge von männlichen, von Penissen beschäftigt. Was haben wir dazu zu sagen,
Felix? Ja, und zwar gibt es eine Studie aus dem Jahr 2015, mit einer Samplegruppe von 15.500 Männern, wo tatsächlich Penisse gemessen wurden, einmal im schlaffen Zustand, einmal im ausgestreckten Zustand und einmal im irrigierten Zustand, und zwar auf die Länge hin und auf den Umfang hin. Und die hat herausgefunden, dass ein schlaffer Penis im Durchschnitt bei diesen 15.000 Männern 9,16 Zentimeter groß war, ausgezogen quasi, wenn man so, ne, wenn man den vorne anfasst und der ist schlaff und man zieht den einfach lang, waren es 13,2 Zentimeter in Länge, in irrigiertem Zustand waren es 13,1 Zentimeter in Länge, und in schlaffem, schlaff war der Umfang 9,3 Zentimeter und in dem im irrigierten Zustand 11,6 Zentimeter. Das sind also die Standardwerte. Das sind so die normalen, in Anführungszeichen, Penisgrößen, die es so gibt. Und 15.000 Leute ist schon eine beachtliche Sample Size, glaube ich. Nun bin ich kein Mediziner. Wenn wir jetzt Mediziner unter den Zuhörern sagen, die sagen, ach, lächerlich, hätten mindestens 2 Millionen sein müssen. Aber ich glaube, 15.000 ist schon gar nicht schlecht. Und das sagt einfach auch mal ganz schön viel aus, weil ich glaube zum Beispiel, man wird ja auch gerade irgendwie im Bereich der Pornografie, die ja allübergreifend überall und sehr gut verfügbar ist, immer wieder mit besonders großen Penissen konfrontiert. Wenn man dann aber diese Studie liest, wo ja auch wissenschaftlich gearbeitet wurde, das heißt, es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwelche Männer ihre Penisse selber gemessen haben oder sowas, dazu kommen wir aber später noch, und dann hat man da einfach hat man einfach Fakten geschaffen damit, ja. Und das heißt, 13 Zentimeter. Punkt, Ende, aus. 13 Zentimeter ist die durchschnittliche Penislänge für Penisse. Genau. So. Und, bevor jetzt irgendwie alle männlichen Zuhörer panisch mit dem Lineal ins Badezimmer rennen oder was und gucken, bin ich jetzt groß genug oder klein genug? Das ist ja, erstmal gibt es ja auch eine Standardabweichung und irgendwas, ne, aber 13 Zentimeter ist dann auch überhaupt nicht so viel, glaube ich, wie irgendwer dauernd angibt. Ich glaube, was man häufig hört, sind die ganzen Leute, die immer erzählen, ja, 20 Zentimeter. Sang schon Mirja Böß damals, ne? Ja. 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. Wieso erinnere ich mich an sowas? Ich war da noch gar nicht geboren, glaube ich. Ja, doch, gerade.
Also ich kenne das halt von Partys auf jeden Fall auch.
Auch so spannend, ne? Popkultur mit.
Aber kommen wir doch mal genau zu dem, was du angesprochen hast. Was ist denn, wenn Männer jetzt nicht so groß sind? So, ist das Leben dann vorbei? Und faktisch hat das ganz schön große Auswirkungen. Man muss vielleicht noch mal kurz hier auch zu Protokoll geben, dass Studien, die sich mit Penislängen beschäftigen, die grundsätzliche Schwierigkeit haben, wie sie zu Messergebnissen kommen. Ja. Denn, dazu habe ich eine Studie, es gibt eine ganz massive Abweichung zwischen Messergebnissen, bei denen Männer selbst zu Protokoll geben, wie lang sie sind, wie groß ihr Penis ist, und zu Studien, wo das Fachpersonal die Messung vornimmt, wo die Wissenschaftler selber messen. Das sind Abweichungen von, jetzt habe ich es hier nicht genau offen, also auf jeden Fall signifikante Abweichungen von mehreren Zentimetern mitunter. Ich hatte das hier mal offen, jetzt finde ich es nicht, aber ein großer Prozentsatz, ich glaube über 30% in der Studie, die ich jetzt hier offen habe, auch von 2015, über 30% der Menschen, die da teilgenommen haben und ihre Penisse gemessen haben, haben angegeben, dass ihr Penis über 6 Inches groß ist. Ein Inch ist wie viel ist das dann?
Ja, pass mal auf. Ich
sind wir auf jeden Fall, ich glaube, so 16 Zentimeter kann das sein? Kommt das hin?
Pass mal auf. Ich gebe das doch einfach mal ein. 6 Inches in Zentimeters. 15,24 Zentimeter. Und das ist dann schon 2 Zentimeter über dem Durchschnitt.
Genau, also die haben im Endeffekt, der Großteil hat angegeben, dass sie ein gutes Stück über dem Durchschnitt sind, ne? Also auf jeden Fall über 30%. Und da, im Vergleich dazu, wie das dann eben ablief, wenn das Fachpersonal die Messung durchgeführt hat, gab es da einen ganz schön großen Abfall. Und faktisch war der Durchschnitt dann eben doch wesentlich häufiger vertreten. Und das zeigt ja irgendwie schon, dass es für die Männer sehr unangenehm war, in Anführungszeichen zuzugeben, dass man nicht so groß war, wie das scheinbar gerne gewollt war. Mhm. Denn tatsächlich gibt es einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen dem Begriff, der sehr schwer zu übersetzen ist, Social Desirability und der Penislänge. Also einen großen Penis zu haben, ist in sozialer Hinsicht sehr begehrenswert. Ja, es ist sehr angesehen oder es wird mit einer großen sozialen Angesehenheit verknüpft, einen großen Penis zu haben. Denn auch dazu gibt es Studien, die das belegen, unter anderem von 2004 und 2008, vielleicht verlinken wir das irgendwo mal, dass Penisgröße zusammenhängt mit geringem Selbstvertrauen, auch geringem Selbstvertrauen in Bezug auf sexuelle Performance und dass Penisgröße auch gleichgesetzt wird mit sexueller Kompetenz, mit guter Performance und mit sexueller Tüchtigkeit. Heldenmut. Also dass der Begriff Sexual Prowess ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Mhm. Also das alles ist in den Selbstzweifeln von Männern vorhanden als Gedanken. Mhm. Das spielt alles eine Rolle und hier ist auch benannt, dass das eben einfach ja eine Rolle spielt in Bezug auf Stereotype und Ideale, die Männer verfolgen, wenn es um ihre Penisgröße geht. Also auch da gibt es ein Aussehensideal, dem Männer folgen, genauso wie Männer immer Muskeln haben und Sixpack und so weiter. Und die Penisgröße ist da tatsächlich auch inkludiert. Also es gibt eine ganz klare Vorstellung, wie groß der zu sein hat. Und wer da nicht reinkommt, der hat Pech gehabt. Denn tatsächlich wünschen sich auch laut einer Studie von 2008 68% aller Männer einen größeren Penis. Also wie groß größer ist nicht angegeben, aber also sei das jetzt 1 oder 10 Zentimeter, 68% der beteiligten Männer, der befragten Männer, hätten gerne einen größeren Penis gehabt. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Also sagen wir, wenn nur jeder vierte Mann mit seinem Penis zufrieden ist, das ist fucking erschreckend. Das sind sehr viele Männer, die da wirklich Komplexe haben.
Und das halt wahrscheinlich vollkommen zu Unrecht, wenn man diese Studie zugrunde legt, mit der 13 Zentimeter dann schon die Durchschnittslänge sind. Und Durchschnitt heißt ja dann auch, dass 50% davon 50% darunter liegen müssen.
Ja.
Zwanghaft. So. So funktioniert im Groben ein Durchschnitt. Das heißt, so. Weißt du Bescheid. Also das ist desaströs eigentlich, wie was für einen krassen Einfluss die Penisgröße so auf die männliche Gesellschaft einfach hat. Dass so viele verschiedene Männer auch einfach, weil das müssen ja 68%, hast du gesagt?
Ja.
68%, das ist ja niemals ein homogener Teil der Bevölkerung. Es sind ja nicht nur irgendwie die krassen Macker, die sich jetzt denken, mein Dödel ist zu klein, sondern das müssen ja Menschen aus allen Gesellschaftsschichten sein, die alle verbindet, dass sie denken, ihr Penis ist zu klein. Wie faszinierend ist das denn?
Also es wirkt schon wie so ein gesellschaftliches Lügengebäude, dass da immer so mit falschen Vorstellungen jongliert wird, eben wie du benannt hast, aus Pornografie und aus im Englischen gibt es diesen Begriff, den ich jetzt aber auch gerade vergessen habe, dass du quasi diesen Umkleidetalk hast zwischen Männern. Ja, der einzige Ort, wo du nackte Männer als Mann siehst, als in Anführungszeichen, also als Heteromann wahrscheinlich. Und da gibt es dann auch so Umkleidetalk und der bezieht sich manchmal eben auch auf Penisse beim Duschen oder weiß ich nicht was. Also es gibt da so ein gesellschaftlich konstruiertes Bild von riesigen Penissen, die bei den meisten Männern vorhanden seien, aber klammheimlich denken alle, oh Gott, hoffentlich falle ich hier nicht raus mit meinem nicht riesigen Penis, ja. Und da gibt es ganz abstruse Ängste und Vorstellungen und wer weiß, was das alles für Auswirkungen hat, also auch gerade im Sexualverhalten von Männern, Stichwort Überkompensation, Stichwort toxische Maskulinität, was das alles für einen schwerwiegenden Einfluss darauf haben könnte, wie das anders wäre, wenn man normalisieren würde, was Faktenlage ist und auch was passiert, wenn dein Penis halt nicht 13 Zentimeter groß ist, sondern kleiner. Bist du jetzt verloren, kannst du jetzt keinen Sex mehr haben?
Finden die Leute dich jetzt für immer scheiße und sitzen dann da und lachen dich aus, wenn du die Hose runterlässt? Ich glaube nicht.
Nein. Wie sehen das denn überhaupt Sexpartner von Menschen mit Penissen? Da müssen wir jetzt kurz zu sagen, unsere Faktenlage, unsere Studien, die wir dazu gefunden haben, beziehen sich auf die Erwartungshaltung von Frauen, die mit Männern, die mit Menschen mit Penis Sex haben. Felix, warum?
Ich habe tatsächlich fieberhaft gesucht und habe keine einzige, also wenn ihr eine Studie findet, zum Zusammenhang von Penisgröße und sexueller Zufriedenheit bei homosexuell männlichen Paaren, dann würde mich das sehr interessieren, weil ich einfach keine gefunden habe. Ich habe mich totgesucht. Es gibt ganz interessante Geschichten zur Penisgröße und sexuellen Rollen in homosexuellen männlichen Partnerschaften, wie zum Beispiel, dass Männer mit homosexuelle Männer mit größerem Penis tatsächlich öfter Tops sind, also der penetrierende Partner, wenn es diese Einteilung in der Beziehung gibt. Männer mit kleinerem Penis tatsächlich eher dazu neigen, der Bottom zu sein. Nichtsdestoweniger trotz, mehr habe ich nicht gefunden dazu, was sehr schade ist und wahrscheinlich auch was damit zu tun hat, dass das irgendwie keiner erforschen will, weil es ist schwul. Schade, sehr schade. Ich hätte da gerne auch irgendwie drüber geredet, aber leider haben wir da keine aussagekräftigen Studien zu gefunden. Also müssen wir ganz heteronormativ über sexuelle Befriedigung von Frauen.
Studien. Stichwort Bias, ne? Ja. Also diese Studienlage ist ganz eindeutig vorbelastet eben von der heteronormativen Wahrnehmung und der in Anführungszeichen Relevanz der der scheinbar größeren und wichtigeren Zielgruppe von Hetero-Couples. Da gibt es eine ganz ausführliche Studie, die wir hoffentlich auch irgendwie verlinken können. Mit Hilfe von 3D-Models wurden, die Technik schreitet voran, jetzt kann man auch endlich über Penisse forschen, wurden Frauen befragt, wie denn da so die Präferenzen sind. Und auch da ist es wieder alles nicht so einfach. Also da jetzt zu sagen, ja, Frauen finden im Durchschnitt einen Penis, der 15 cm ist am geilsten und der Rest ist scheißegal und alles andere ist schlecht. Solche eindeutigen Aussagen sind gar nicht so wirklich möglich. Denn zum einen die Erfahrungen von Frauen empirisch zu messen, ist nicht schwierig, da die Rolle der Erfahrung mit Abstand am schwerwiegendsten ist bei dem, was Frauen über Penisse und Vorlieben erzählen und nicht wirklich messbar ist, wie akkurat denn wirklich die Größenwahrnehmung im Moment des sexuellen Kontaktes war. Also war der wirklich so riesig, wie sie jetzt berichtet, oder war das nur ihre subjektive Wahrnehmung, oder war es dunkel, oder weiß ich nicht. Also da weichen ja auch die Wahrnehmung sehr stark ab. Das heißt, das war rückblickend schwierig zu ermitteln, wie so die Erfahrung bezüglich großen und kleinen Penissen beim Sex von den Frauen war. Und dann kam sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass die Fähigkeit von Frauen durch reine Penetration zum Orgasmus zu kommen gar nicht so groß ist, wie vielleicht auch durch Pornos beispielsweise suggeriert wird. Nicht wahr, Felix?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass man, da gibt es auch diverse Studien zu, die sich damit beschäftigt haben. Die aktuelle wissenschaftliche Lage spricht dafür, dass 70-80% von Frauen ausschließlich durch direkte Stimulation der Klitoris einen Orgasmus erreichen können, obwohl eben indirekte Stimulation der Klitoris dazu ebenfalls ausreichen kann. Dazu muss man vielleicht nochmal kurz die Anatomie, die ganz grundlegende Anatomie-Geschichte hineinwerfen, dass eine Klitoris entgegen der landläufigen Meinung nicht nur die Klitoris-Eichel ist, sondern ein sehr viel größeres Organ, was eine sehr bedeutende Rolle spielt in der weiblichen Sexualität und lange halt auch komplett ignoriert wurde von Forschung, weil warum? Es sind ja Frauen. Furchtbar. Naja,
also, was auf jeden Fall wichtig ist, festzuhalten, auch das eben sehr konstruiert, sehr viele Grundvoraussetzungen, wo man sich fragen kann, okay, inwiefern ist das jetzt relevant und was machen wir jetzt mit diesen Ergebnissen? Und vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, jetzt haben wir zwar das Thema Orgasmus angesprochen, um so ein bisschen zu entkräften, dass die Ergebnisse von Längenerwartungen und Längenpräferenzen überhaupt so wichtig sind, aber auch die Rolle des Orgasmus beim Geschlechtsverkehr und bei sexueller Interaktion ist ja auch mit einem total krassen Bias versehen.
Ja,
also
ja,
das,
genau.
Das Ziel von Sex ist nicht zwangsläufig, wenn es überhaupt ein Ziel gibt, außer eben schöne Empfindungen miteinander zu teilen, ist ja nicht zwangsläufig der Orgasmus.
Das ist
geben ja auch genug Frauen zu Protokoll.
Ein sehr wichtiger Punkt.
Wollen wir hier auch nochmal zu Protokoll geben, dass uns das bewusst ist. Naja, um aber auf diese Studie zurückzukommen, wenn überhaupt die Länge, eine große Länge des Penises als attraktiv wahrgenommen wurde, befinden wir uns dann nur knapp über dem Durchschnitt, pendeln uns da ungefähr so bei 5 bis 15 Zentimeter, stieg das Attraktivitätslevel sozusagen immer weiter. Das bezog sich aber vor allem auf One-Night-Stands. Also die Frage, wenn du jetzt einen One-Night-Stand hättest, wie groß muss er dann sein, der Penis? Da war das dann cool, wenn die Größe bis zu diesem Level etwas stieg. In einer Langzeitbeziehung sinkt allerdings die Relevanz der Penisgröße nochmal um einiges. Das heißt, da waren dann die befragten Frauen auch überhaupt nicht mehr so wählerisch und da war es dann auch auf dem Average-Level hat sich das dann ungefähr so eingependelt. Ja, stell dir das mal vor, du wählst wirklich deinen Partner als Frau nach Penisgröße aus. Ich habe da schon Konversationen mit Frauen drüber geführt. Gibt es auch. Gibt es tatsächlich. Wurde mir schon als relevanter Trennungsgrund vorgestellt, dass das in Gelächter ausgebrochen wurde, als der Penis gesehen wurde nach dem ersten Sex beim vierten Date oder so. Also gibt es alles.
Das ist übrigens ein richtiger Arschloch-Move so.
Ja.
Also ich meine, klar, natürlich. Ey, Attraktivität und irgendwie persönliche Präferenzen, das hat jeder. Das heißt also, wenn du dir so einen Penis anschaust und du denkst dir, hä, das sieht aus wie Alien-Gemüse, das möchte ich nicht. dann, ich fand das voll geil, hat ein Freund von mir mal gesagt, Alien-Gemüse fand ich sehr gut, habe ich direkt übernommen. Dann ist das ja vollkommen legitim. So, was du nicht darfst, ist, du darfst Leute nicht auslachen, weil sie irgendwie einen, Anführungszeichen, hässlichen Penis haben oder einen kleinen Penis haben. Das ist, damit perpetuiert man halt genau dieses toxische Denken von wegen, ja, Hauptsache einen dicken Schwanz und dann läuft das schon mit der Welt. Und das kann es ja wohl auch nicht sein. Also, und ich glaube tatsächlich, dass es da auch Unterschiede gibt. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie, wonach man auch sucht, ne? Wenn man nach irgendwie einem sehr sexuell aktiven Partner sucht, mit dem man irgendwelche bestimmten Kinks und Sachen ausleben möchte, dann könnte das natürlich relevant sein, dass man sich denkt, ja, dann brauche ich aber auch einen irgendwie mit einem ordentlichen Penis hier, damit das irgendwie toll läuft. Ist oder sowas. Aber das ist auch die Frage, wie sehr das informiert ist durch diese, die Aufnahme von Pornografie oder Erotika oder sowas in generell, ja. Das ist ja auch dann die Frage, ob das nicht auch alles irgendwie schon gesellschaftlich vorprogrammiert ist, quasi.
Und es spielt auch eine Rolle bei heterosexuellen Frauen, die noch keinen Sex hatten und Angst vor den unbekannten Riesenpenissen haben, ja, die man aus Pornos und dergleichen kennt und Angst vor unsagbaren Schmerzen haben und dann vielleicht vom Glauben abfallen, wenn sie sehen, wie unfassbar durchschnittlich doch wahrscheinlich der Penis ist, mit dem sie dann das erste Mal Sex haben, ja. Und dementsprechend leiden da auch wieder, wie bei diesen ganzen unfassbar großen Geschlechtervorurteilen, auch bezüglich der Geschlechtsorgane, also sowohl Frauen als auch Männer drunter. Also es ist wieder nichts, was nur auf eine Seite irgendwie abfärbt, sondern es hat gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, was man da für konstruierte Erwartungen hat und unrealistische Vorstellungen mit reinbringt. Um diese Studie jetzt nochmal festzuhalten, ja, es gibt Präferenzen bei Frauen, die pendeln sich aber im Durchschnitt so ein. Und das nochmal zu entkräften, selbst wenn der betroffene Mensch also keinen besonders großen Penis hat, in einer Langzeitbeziehung ist es immer noch wertvoller, ein wunderbarer Mensch zu sein, in den sich verliebt wird. Und der Penis allein ist kein ausschlaggebender Grund dafür, dass es da dann negative Erfahrungen gibt. Denn Frauen legen belegtermaßen in einer Langzeitbeziehung keinen besonders großen Wert auf einen übergroßen Penis.
Ja, so sehr gut.
Das halten wir hier nochmal fest. Genau. Jetzt ist noch, manchmal ist mir das doch gerade bewusst geworden, manchmal ist auch die Angst vor einem Mikropenis bei Männern vorhanden. Habe ich einen Mikropenis? Und da sollten wir vielleicht hier auch nochmal kurz erläutern. Ab einer Länge von unter 7 Zentimetern im irrigierten Zustand spricht man von einem Mikropenis. Dieser Wert gilt nur für Erwachsene. Ja, also bis man wirklich, man sagt ja ungefähr bis 20 wächst der Penis noch, da befindet man sich noch je nach Mensch unterschiedlich im Wachstum. Heißt, wenn du über 20 Jahren als Mann einen Penis von unter 7 Zentimetern im irrigierten Zustand hast, dann kann man von einem Mikropenis sprechen. So. Und dann gibt es auch die operative Möglichkeit, wenn man das möchte, es ist ja kein Muss, der Penisvergrößerung, Nachfrage steigend, eine Verlängerung des Penises ist im Bereich von 3 bis 6 Zentimetern möglich. Mhm. Diese Verlängerung erfolgt in Erektion und bis 2 bis 3 Zentimeter kann der Penis auch verdickt werden. Okay. Außerdem ist eine Peniskopfverdickung möglich, um 30 bis 50%. Es ist nicht unter Vollnarkose durchgeführt und es ist ambulant und risikoarm. Also selbst diese Möglichkeit besteht immer noch. Allerdings wäre es natürlich wertvoller, wenn sich Menschen einfach generell nicht wegen ihrer Penisgröße so einen krassen Kopf machen, dass man da zu schwerwiegenden Folgen kommt in seinem Privatleben, in seinem psychischen Erleben. Denn das ist der Fall. Manchmal hat das auf Männer so große Auswirkungen, dass der Penis nicht groß genug in Anführungszeichen ist oder in ihrer Wahrnehmung zu klein ist, dass es da ernsthafte Erkrankungen gibt, Felix, und darüber weißt du mehr.
Ja, und zwar gibt es auch aus dem Jahr 2015 von einem ähnlichen Forscherteam wie auch diese andere Studie tatsächlich eine Studie zur sogenannten Penis-Dysmorphen-Störung. Es gibt die Körperdysmorphen-Störung, das ist Menschen, die ein so starkes Problem mit dem eigenen Körper haben, dass das psychische Konsequenzen nach sich zieht, wie Depressionen oder auch selbstverletzendes Verhalten, Angstzustände und dergleichen. Und es gibt tatsächlich eine auf Penisse beschränkte Sonderform dieser Körperdysmorphenstörung oder auch Dysmorphophobie genannt. Und zwar geht es da um Männer, die davon ausgehen, dass ihre Penisse zu klein sind. Und die Studie, die sich damit auseinandergesetzt hat, hat tatsächlich Menschen mit Mikropenissen, Leute mit Mikropenissen ausgeschlossen tatsächlich. Und es ging nur um Menschen, die keine Mikropenisse haben, aber vielleicht trotzdem unter dem Durchschnitt von diesen 13 Zentimetern liegen. Und da gab es tatsächlich Leute, die wirklich auch schwerwiegende psychische Probleme hatten aufgrund der Wahrnehmung, ja, das muss man ja nochmal dazu sagen, sie haben ja nicht mal den medizinischen, in Anführungszeichen, Standard für einen Mikropenis erfüllt. Also hatten sie keinen, wieder in Anführungszeichen, ganz groß und rot, zu kleinen Penis, ja. Haben aber trotzdem, hat das zu dermaßen großen Einschränkungen in der Psyche geführt, dass es nicht im Rahmen dieser Studie, aber tatsächlich auch im Rahmen dieser Erkrankung zu massivem selbstverletzendem Verhalten gekommen ist, bis hin zum Suizid. Also es bringen sich tatsächlich Männer um, weil sie denken, ihr Penis ist zu klein.
Das ist so verrückt.
Und wenn man mal überlegt, was da als wo wir da irgendwie auch als Gesellschaft versagt haben, dass es Leute gibt, die gucken sich an und denken sich, nee, mein Penis ist zu klein, mein Leben hat keinen Sinn mehr und damit halt so strugglen mit ihrem Körper, für den sie ja absolut nichts können, ja, und mit so einem kleinen Teil ihres Körpers noch dazu, ja, also es ist ja nun mal so, von der Gesamtkörpermasse macht der Penis nie besonders viel her, so, also da kannst du den größten Pferdeschwanz mit dir rumtragen, weiß ich nicht, dein Oberschenkel ist immer noch mehr, ja, dein Unterschenkel auch, so. So ein kleiner Teil des Körpers, der wirklich bei Leuten dazu führen kann, dass sie so schwerwiegende psychische Probleme haben, und das ist ganz, ganz wichtig, das zu betonen, dass das liegt an den Bildern, die in der Gesellschaft kursieren. Und das liegt daran, an diesem Druck, der passiert, dass auf der einen Seite Penisse ein Tabuthema sind, über das man nicht spricht, was ist, was man anderen Leuten nicht zeigt, was man immer versteckt halten soll. Auf der anderen Seite sind große Penisse. Alter, große Penisse. Alle Menschen brauchen, alle Shit. Männer brauchen riesige Schwänze. Sonst ist es nicht mehr unbedingt gut so. Sonst bist du halt kein richtiger Mann. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, ne? Ein Gorilla, Ja.
Ein urmännliches
Tier hat eine durchschnittliche Penisgröße von 3,8 Zentimetern. Der durchschnittliche Männer- oder Menschenpenis ist 10 Zentimeter größer als der durchschnittliche Gorilla-Penis. Jetzt geh doch mal einer dahin und sag dem Silberrücken-Gorilla, du hast aber einen ganz schön kleinen Schwanz, du bist ein falscher Mann. Mal gucken, was der sagt, ob den das interessiert. Ich glaube nämlich nicht. So.
Und sehr schön ins Lächerliche geführt.
Also da sind wir wirklich nur selber dran schuld. Und das ist ganz schlimm. Und deswegen müssten wir mehr über Penisse reden. Wir als Gesellschaft müssen mehr über Penisse reden. Wir müssen das normalisieren, dass man auch über Penisse sprechen darf. Und dass man, dass nackte Körper einfach nackte Körper sind. Das ist so ein Haufen Fleisch. Da ist innen so ein paar Organe drin. Das ist auch alles nicht so geil eigentlich. Es sind halt diese Fahrzeuge, die wir durch unser Leben manövrieren. Und die so langsam vor sich hin welken. So, das ist.
Aber ne? ich muss auch sagen, wir als, also jetzt ja. ich als, aber auch generell, Hetero-Cis-Männer müssen auch viel mehr normalisiert über Penisse sprechen können. Denn ich glaube, dass Frauen, also gerade auch wieder Cis-Frauen, da wesentlich weiter sind, was so, ich nenne das jetzt mal ganz liebevoll, das ist echt nicht stigmatisierend gemeint, was so Vulva-Aktivismus angeht. In Bezug auf jede Vulva ist schön, es gibt keine Norm-Vulva und alles andere ist hässlich. Sowas sehe ich auf Instagram und sowas hat viel Zulauf. Und
das freut mich, sehr schön.
Da bewegt sich wirklich viel, viel mehr, endlich, wird Zeit, als auf Seite von Männern. Ganz ehrlich, mach das mal. Poste auf Instagram mal, ey, alle Penisse sind schön, es ist egal, wie groß er ist, beschnitten, unbeschnitten, bla bla bla. Du wirst ausgelacht. Safe. Also garantiert am ehesten von Männern, auch von anderen Männern. Ich denke, dass die Frau da am ehesten sagen würde, ja, ey, voll cool, dass sich auch Männer jetzt mal dazu bekennen, dass Körper normalisiert werden und so weiter, ja. in vielfältiger Art und Weise. Aber ich sehe überhaupt nicht, wie das eine Lobby findet, wie das irgendwie eine Community findet, die darauf positiv reagiert. Also
ich kann es mir vorstellen,
mit sehr viel Mut verbunden, sich das zu trauen. Aber mein erster Impuls und meine erste Reaktion bezogen auf das, was ich so von Communities kenne, wäre, dass du da gerade unter Männern auch echt viel Spott für abkriegen würdest, weil es eben so toxisch aufgeladen ist, weil da so viele negative Verhaltensweisen mittlerweile sozialisiert wurden und oh nee, also ganz, ganz furchtbar. Und dabei ist das wie alle anderen Konventionen, also gerade Vorstellungen in Bezug auf den Penis, im Wandel der Zeit. Wow.
Ich habe
ja auch immer wieder anders geworden. Jetzt haben wir nämlich auch vor dem Podcast immer wieder drüber gesprochen. Wenn man sich diese ganzen Renaissance, antike Nacktbilder mal ansieht, mir ist es als Kind schon aufgefallen, dadurch, dass die Frauen alle relativ voluminös waren und überhaupt nicht so dünn wie so Models. So. Und dann hab ich gedacht, warum hängen da so viele dicke Frauen, fragte ich mit 6 mein Vater so ungefähr. Ja. Und genauso ist es, warum haben die Männer alle so winzige Penisse? Und das liegt daran, dass gerade in der Antike die Vorstellung eines großen Penises als dumm, als bäuerlich, als stupide galt. Wer einen großen Penis hatte, war also faktisch dumm direkt. Ja, hat vielleicht heute überlebt mit diesem geflügelten Wort, dumm fickt gut. Aber damals war es nicht schick, einen großen Penis zu haben. Und so bekamen alle in Stein gemeißelten Adonisse kleine Penisse. Ja. So war damals das Schönheitsideal. Es hat sich mittlerweile drastisch geändert, aber auch das ist eben konstruiert und zeitabhängig. Ne? Und kein gegebener Fakt, großer Penis gleich fantastisch.
Ja, ich habe übrigens gerade mal was gemacht. Als du gesagt hast, man muss sich mal trauen und irgendwie so Sachen, ja. Und ich habe mal ich habe mal was gegoogelt. Und zwar habe ich gegoogelt, erstmal all vulvas are beautiful. Ja, also alle Vulven sind schön. Dann findest du Artikel, all vulvas are beautiful and other thoughts about women and bla bla. Great wall of vagina, so unterschiedlich sehen Vaginas aus. The Vulva Gallery wants women to know that body diversity is beautiful and amazing the way they are. That all vulvas are amazing and beautiful just the way they are.
Also alle Vulven sind genau. schön, wunderbar, genau so wie sie
und
sind.
Und sowas, ne? Warum ich 100 Vulven fotografiert habe, alle Körper sind, wichtig, bla bla. Dann habe ich das gleiche nochmal gemacht, ich habe all dicks are beautiful eingegeben. Die Ergebnisse sind folgendes. Are penises visually attractive? Also sind Penisse attraktiv? 27 Frauen gestehen, ob sie denken, dass ein Penis gut aussieht. Dann gibt es einen Treffer für Dicks are beautiful, und zwar auf Reddit unter Unpopular Opinion. Oh, dann gibt es Here are your penis beauty standards. What makes a penis attractive to women? Also was macht ein Penis attraktiv für Frauen? Verschiedene Arten von Penissen. Die sind 13 Penisse, die Männer haben können. Und dann gibt es einen Facebook-Post von den 257ers.
Ja, super.
So. Kommt. Und das, das war's. Ja, und der Unterschied, den du tatsächlich auch einfach so angeführt hast, der ist einfach prävalent, oder? Es ist keine Bereitschaft da, über Penisse zu reden, in dem Maße, in dem Frauen mittlerweile Gott sei Dank den Diskurs über ihre eigenen Körper dominieren und auch wiedergefunden haben für sich selber. Und als Mann dominiert da immer noch dieses toxische Weltbild von Long Dong Silver und so. Also
genau. Ja, also das ist ja vielleicht auch das Resümee, was wir so da aus dieser Folge ziehen sollten. Es braucht einen ganz krassen Wandel im Diskurs über Penisse, über das Geschlechtsorgan des Mannes, auch unter Männern vor allem, und eine differenzierte Auseinandersetzung, was da alles schiefläuft, damit wir auch nicht einfach neue Generationen nachzüchten, die da so schambehaftet mit umgehen, wie wir vielleicht in unserer Jugend, und um auch ganz viele Diskriminierungen einfach Stück für Stück abzubauen, die im Moment noch so selbstverständlich vorherrscht.
Genau.
Ja? Und da braucht es eine differenzierte Auseinandersetzung auch mit Schamerziehung, wie sozialisieren wir Kinder mit dem Thema, damit das auf lange Sicht auch weniger wird und damit wir endlich auch befreit über Penisse sprechen können. Denn, so auch unsere Erfahrung, es gibt ja reale gesundheitliche Themen beim Penis.
Ja.
Und Sachen, mit denen man zum Arzt gehen sollte. Und die beziehen sich auch nicht nur auf sexuell übertragbare Krankheiten, sondern beispielsweise auch solche Themen, da sind wir wieder auch bei der Vorhaut, das Bindeglied, was Vorhaut mit Penis verbindet, das Frenulum, das kann zu kurz sein, wenn die Vorhaut verkürzt ist, das kann reißen, dieses Bindeglied. Das ist unglaublich schmerzhaft, das kann aber auch die sexuelle Performance einschränken. Wenn das zu eng ist und dein Penis wird dir immer abgeschnürt vorne, da ist nicht viel mit einer Erektion, die man genießen kann, und dann macht auch die Penetration weniger Spaß. Das sind Sachen, mit denen man einfach mal zum Arzt gehen sollte. Ja, aber die Angst vor Urologen ist bei Männern ja weit verbreitet. Da gibt es immer das Klischee mit dem Gummihandschuh, ne? Einmal Prostata abtasten, was anderes machen Urologen ja sowieso nicht. Ja, und solche Fakten wie, dass auch für Hodenkrebs Vorsorge mal abtasten notwendig ist, und dass man seinen Penis dann halt gottverdammt dem Arzt oder der Ärztin, gibt ja vielleicht auch weibliche Urologen, einfach mal auch um Gottes Willen an ihm zeigt. So, das ist mit so viel Scham verbunden und das wird so oft aufgeschoben, bis die Männer dann eben an Prostatakrebs mit 50 verrecken. Das ist nicht geil. Das ist
schon wieder genau so ein Ding auch. Jede Frau, die ich kenne, geht regelmäßig zum Frauenarzt. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist keine Debatte, die geführt wird, sondern es ist einfach so ein Ding, was passiert. Sobald das irgendwann relevant wird, so im Teenageralter fangen Menschen an, Frauen an oder Menschen mit einer Vulva fangen an, zum Frauenarzt zu gehen. So, zum Gynäkologen. Und dann gehen sie halt zum Gynäkologen immer mal wieder irgendwie regelmäßig. So. Ich war das erste Mal beim Urologen, da war ich 21. So, und da dachte ich, ich habe Krampfadern im Hoden.
So. Ja, aber gut, dass du es halt abchecken musst.
Hatte ich nicht, übrigens. Aber das war,
Sorge weniger.
Und das sind also Sachen, wo es wirklich, wirklich auch helfen kann, damit zum Arzt zu gehen und keine Scham davor zu haben, weil ganz ehrlich, den Urologen ist das so egal. Die haben am,
der sieht so viel Penis in seinem
so
Leben.
Viele Penisse in der Hand. Was glaubt ihr denn, dass eurer da relevant ist? Niemals. Die haben auch garantiert nicht beim Arbeiten irgendwie. Selbst wenn es eine weibliche Urologin ist oder ein schwuler Urologe oder weiß ich nicht, die werden sich nicht denken, oh geil, sondern die werden sich denken, boah ja. Das
ist ein Stück Fleisch. Ist ein Gerät.
Ja, das sieht
völlig Arbeitsgerät. Ja,
das sieht aus, als hätten sie keinen Hodenkrebs. Oh Gott, ich glaube, hoffe, mein Arbeitstag ist bald vorbei. Was esse ich denn nachher? Das werden die sich denken. Die werden sich nicht denken, oh geil, sexy, Penis. Insofern, wenn ihr denkt mit eurem Penis oder eurem Hodensack, oder euren Hoden stimmt etwas nicht, geht zum Urologen, lasst das abchecken. Da ist nichts bei. Das sind alles professionelle Menschen, die werden da nicht komisch drauf reagieren und Scham ist da völlig fehl am Platz. Vielleicht nochmal, bevor wir zu unseren abschließenden Self-Care-Aufgaben kommen, nicht? Der Appell wirklich an euch, ihr, die ihr Penisse tragt und uns zuhört, ihr seid genug, eure Penisse sind genug. Und eure Penisse sind auch schön, so wie sie sind. Alle Penisse sind schön, ich hab's gesagt. So.
Alle Penisse sind schön, ich hab's auch gesagt.
So.
Und wendet euch an eure Mitmenschen mit Penis, mit denen ihr befreundet seid, die euch lieb haben.
Ja.
Traut euch, forward zu kommen, denn wenn sie euch dann irgendwie beleidigend behandelt oder missachtend, dann haben sie in eurem Umfeld sowieso nichts verloren. Vertraut euch einander an. Wir haben also da schließlich auch eine Verantwortung, uns umeinander zu kümmern, auch wenn es um den Penis geht. Denn der ist auch ein Teil von uns.
So, schließe ich mich an.
So, Felix, so. Wie ist es mit deiner Pflanze?
Ja.
Das war deine Selfcare-Aufgabe letzte Woche. Mhm. Vorletzte Woche. Was ist daraus geworden?
Confession Time. Ich wollte losgehen und bin nicht losgegangen, aber ich habe etwas anderes getan. Und zwar, ich wollte zum Baumarkt fahren und wollte mir eine Pflanze kaufen und dachte mir so, dann kaufst du dir irgendwie was Schönes, ja, und dann hast du mal was, worauf du dich konzentrieren kannst und irgendwie. Dann fiel mein Blick auf den echt sehr vernachlässigten Bogenhanf in meinem Fenster. Bogenhanf könnt ihr mal googeln, das hat nichts mit Marihuana zu tun, das ist einfach nur so eine Sukkulentenpflanze, so irgendwie so Aloe Vera mäßig, die man einmal alle 5 Jahre gießen muss und dann geht das der ganz in Ordnung. Ja, und dann habe ich gesagt, ey, du siehst nicht mehr so gut aus. Und dann habe ich dem mal wieder ein bisschen mehr Wasser gegeben. Und was soll ich sagen? Ihm wachsen neue Blätter.
Na siehste, das ist doch völlig in Ordnung. Wenn du sowas noch hast, dann
Ihm wachsen neue Blätter.
Perfekt.
Und das freut mich. Also vielleicht sind Sukkulenten einfach eher meine Freunde als irgendwelche anderen krassen Pflanzen so, aber
ja, man muss seinen Pflanzentyp finden. Ja. Ich habe jetzt ja auch Edgar den Efeu, der wächst und gedeiht. Das ist verrückt. Der wuchert bald unsere ganze Küche voll. Ich sag's
schön. Schön.
Ja, ich sollte Träume aufschreiben. Mhm. Ich habe ein bisschen was notiert gehabt, zwischendurch so verschlafen in meiner Memo-App. Ich möchte das nicht explizit jetzt vorlesen, weil ich keine coolen Stories draus gebastelt habe. Ich habe manchmal Träume aufgeschrieben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Warte, ich hole jetzt doch mal kurz die Notizen raus. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Oh Gott, was ich hier für Notizen habe, ist fantastisch. Schade, ich habe es wieder gelöscht. Och Manno, da habe ich einen ganz absurden Traum gehabt von einer Konfrontation mit mir in irgendeiner dunklen Ecke der Stadt, einer Stadt, in der ich noch nie war. Ich bin auf einen Obdachlosen getroffen, der verfolgt wurde von der Regierung, denn er hatte magische Kräfte, aber er konnte mir nicht sagen, was für magische Kräfte, denn er hatte Amnesie. Und dann sind wir in einen dunklen Tunnel gegangen, wo das Versteck der Regierung war, in dem sie diesen Obdachlosen gefoltert haben, und ich bin dem Bürgermeister der Stadt begegnet. Dieser Mann war 2 Meter groß und hat mir mit sehr einschüchternder Stimme gesagt, dass er uns das nicht mehr rauslässt, weil sie sich um den Obdachlosen kümmern müssen, denn der sei sehr wichtig für sie. Und dann hat er mir mit sehr gruseliger Stimme abschließend gesagt, hier werden sie bleiben. Und dann bin ich aufgewacht und war so, ich wurde von einem 2 Meter großen Bürgermeister, es war wie so ein Science-Fiction-Anfang, und ich habe es dann noch aufgeschrieben aus dem Grund, ne, weil ich dachte, boah, das muss ich literarisch verwerten. Aber diese Woche war das anders. Ich habe ganz konkret von Sachen geträumt, die mich belastet haben. Ich habe geträumt, ich hätte mir online die falschen Unikurse eingetragen und wäre exmatrikuliert worden. Es waren so ganz konkrete Sachen. Und ich halte nicht viel von Traumwissenschaft, das ist auch ein empirisch ganz schwieriger Gegenstand, den man nicht so gut erforschen kann, weil es so unzuverlässig ist, es ist nicht sehr reliabel, das Ganze. Aber ich glaube schon, dass sich in Träumen häufig das widerspiegelt, was uns im Alltag begleitet und belastet. Das Gehirn verarbeitet ja auch im Schlaf. Und ich halte das für sinnig, das wahrzunehmen und sich dann im Alltag Zeit zu nehmen, darüber zu reflektieren und Handhabungen rauszusuchen, wie wir das Ganze, sorgenfreier angehen können. Und das habe ich gemacht, und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich so ein bisschen mich neu fokussieren konnte und mir klar gemacht habe, dass ich eben ohne Fokus die letzten Wochen unterwegs war und nur so vor mich hingelebt habe und deshalb auch so gestresst und unglücklich war. Und das hat sehr geholfen.
Ja, ich kenne das. Ich habe jetzt auch seit ein paar Tagen wieder ich mir ein Projekt genommen, ich habe keine Deadline oder sowas, aber ich kann einfach irgendwie ein bisschen arbeiten, ne? Und das ist, das macht was mit dir. Dann hast du irgendwie was zu tun.
Auf jeden Fall. Ja, neue Selfcare-Aufgabe, Felix. Schwierig.
Mir gehen sie auch langsam aus.
Was können wir denn dir Anständiges aufbürden? Ich möchte dir auftragen.
Ja.
Du hast im Moment nicht so viel Druck, morgens aufzustehen, oder? Hm. Also hast du eine Zeit, bis zu der du aus dem Haus sein musst?
Nö, wieso?
Nö, dann mach dir doch mal langfristig Gedanken über die nächste Podcast-Folge. Und suche in deinem Inneren nach unserem nächsten Herzensthema.
Oh, ja, okay.
Du, ich trage dir auf, das nächste Thema zu bestimmen.
Aha, okay.
Das ist deine Selfcare-Aufgabe. Okay.
Ich werde mal in mich gehen. Ich bin am Überlegen. Und zwar, wir hatten den Social-Media-Detox, der war gut.
Ja.
Ich habe auch überlegt, aber da die meisten Leute heutzutage ihr Handy als Wecker benutzen, kann man es über Nacht nicht ausmachen. Weil dann wachst du halt nie auf rechtzeitig.
Ja.
Deswegen bin ich am Überlegen. Du liest auch?
Ich mache es abends aus.
Ja, du liest auch.
Dann mache ich eine Phase am Tag, wo ich dezidiert das Handy ausschalten muss.
Das finde ich doch
für gut. Für wie lange? Eine Stunde? Zwei Stunden?
Machen wir mal 2 Stunden. Das muss sich ja irgendwie lohnen.
Okay.
Und dann bist du halt einfach mal so. Ein Freund von mir macht das auch tatsächlich. Der hat regelmäßig, hat er auch so Nachrichten irgendwie als Status irgendwo stehen. Handy bis 16 Uhr aus.
Ja. Ich habe das auch neulich meiner Freundin geschrieben und in der Zeit gelesen, war fantastisch. Danach haben wir telefoniert, haben nichts verpasst.
Ja,
wunderbar.
Ja, genau.
Gut, dann mache ich das so.
Wunderbar.
Halte ich so fest. Und dann war es das auch schon mit dieser Folge über Penisse, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, euch auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt stabil, schämt euch nicht für eure Genitalien und tragt Liebe hinaus in diese Welt. Egal in welcher Hinsicht. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt dabei, bleibt am Ball. Eure Männer, die weinen. Macht's gut, ciao. Tschüss.